Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Kathrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im zweiten Johannesbrief angekommen. Als großes Thema hat sich der oftmals vorhandene Konflikt zwischen Liebe und Wahrheit herausgestellt. Die Wahrheit kann manchmal wehtun. Deshalb ist es wichtig, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Liebe und Wahrheit sind in gewisser Weise die beiden Seiten einer Medaille, nämlich des christlichen Glaubens. In dieser Sendung geht es in unserem Bibeltext mit Vers 7 weiter. Und um es gleich vorwegzunehmen, diesmal geht es nur um diesen einen Vers. Sie werden schnell merken, wie viel es daran zu entdecken gibt. Wenn Liebe und Wahrheit im Gleichgewicht sein sollen, kann man sich das wie eine Waage vorstellen. Die Waagschale auf der einen Seite ist die Liebe, die auf der anderen Seite ist die Wahrheit. Das war im Prinzip unsere Schlussfolgerung aus den ersten 6 Versen im zweiten Johannesbrief. Jetzt geht es weiter mit Vers 7. Plötzlich warnt Johannes vor dem Antichrist. Er schreibt: Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. In seinem ersten Brief schreibt Johannes, dass es bereits viele Antichristen gibt. Der Geist des Antichristen war deutlich spürbar. Aber wie kann man diesen Geist erkennen? Darauf gibt uns Johannes eine Antwort. Der antichristliche Geist leugnet zum Beispiel, dass Jesus Christus wahrhaftig Mensch geworden ist. Der Geist des Antichristen leugnet die Gottheit Christi. Er leugnet alles, was über Christus gesagt wird. Der Antichrist leugnet alles, was Jesus selbst gesagt hat, und vor allem, er verleugnet alles, was Jesus zu unserer Rettung tat, nämlich, dass er am Kreuz starb und körperlich von den Toten auferstanden ist. Das ist der Antichrist, der Geist des Antichristen. Das Szenario baut sich auf bis zur Schlacht von Harmagedon, die in der Offenbarung beschrieben wird. Und dann wird Jesus Christus seine Herrschaft auf der Erde aufrichten. Zu der Zeit wird es eine Art Ersatzreligion geben. Eine Religion, die nicht wirklich an etwas glaubt. Und ich denke, in diese Richtung bewegen wir uns schon. Oft wird gesagt, wir Christen sollen doch endlich alles Trennende im Blick auf andere Religionen hinter uns lassen. Aber wenn wir alles Trennende hinter uns lassen, gibt es auch nichts mehr, was uns zusammenhält. Das ist das Problem. Ich muss an eine Anekdote denken. Ein Junge läuft vergnügt im Dschungel umher. Da fragt ihn ein Elefant: Wohin gehst du? Der Junge antwortet: Nirgendwohin. Darauf sagt der Elefant: Ich auch, ich komme mit. Genauso kommen mir oft große Vereinigungen von Kirchen vor. Sie gehen nirgendwo hin, sie glauben nichts, deshalb können sie ja zusammenkommen. Und wer nichts glaubt, dahinter steckt aus meiner Sicht der Betrüger, der Antichrist, der kommen soll. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, schreibt Johannes. Zu seiner Zeit damals hatte der Gnostizismus Hochkonjunktur. Wo auch immer das Evangelium Fuß fasste, bald waren dort auch die Sekten. Damals kamen also einige von den Gnostikern daher. Gnosis ist eigentlich ein Sammelbegriff für verschiedene Gruppierungen. Es gab zum Beispiel die Gnostiker der Schule des Kerinth, eines Gelehrten aus Ephesus. Das war nur eine von vielen Sekten damals. Und dazu erzählt man sich folgende Geschichte. Johannes war damals Pastor der Gemeinde in Ephesus. Als er einmal in der öffentlichen Badeanstalt ein Bad nahm, sah er, dass auch dieser Kerinth dort war, der von vielen als Gelehrter angesehen wurde. Doch Johannes stieg aus dem Becken, schnappte sich seine Kleider und verschwand so schnell wie möglich. Erst draußen kleidete er sich an, denn er wollte mit diesem Irrlehrer absolut nichts zu tun haben. Nun, das ist eine Legende, und man weiß nicht, ob sie wirklich wahr ist. aber in der Legende kommt genau die Haltung zum Ausdruck, die Johannes in seinem zweiten Brief einnimmt. Die Lehre von Kerinth hat mit manchen Irrlehren heute Ähnlichkeit. Es wurde nämlich gelehrt, dass Jesus und der Christus zu trennen sind. Jesus habe seine Gottheit bei der Taufe empfangen und am Kreuz hat sie ihn verlassen. Dann gab es noch die Doketisten. Sie vertraten eine Scheinleiblehre. Das heißt, sie verleugneten, dass Jesus Christus einen physischen Körper hatte. Sie behaupteten, die Apostel hätten nur gedacht, sie sähen Jesus. Aber Jesus sei gar keine reale Person, sondern nur eine Erscheinung. Diese Lehre wird heute von manchen Sekten aufgenommen. Und in seinem ersten Brief schreibt Johannes deshalb bewusst: Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn angefasst. Wir wissen, wovon wir reden. Er war eine reale Person. Außerdem gab es zu der Zeit auch einige jüdische Irrlehren. Dazu gehören zum Beispiel die Essener, von denen die Rollen bei Qumran gesammelt wurden. Eine andere Gruppe waren die Zeloten. Fast 1000 Zeloten zogen sich nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus auf die Festung Masada zurück. Dort hielten sie sich noch 3 Jahre, bis die Festung fiel. Auch sie hatten einiges von der Lehre Jesu Christi angenommen. Aber sowohl die Zeloten als auch die Essener hatten eine eigenartige, verzerrte Sicht auf die Person von Jesus Christus. Was Johannes in seinem Brief schreibt, ist sehr wichtig, auch für uns heute, denn es gibt viele Irrlehrer. Und weil sie auch von Jesus reden, sind sie nicht so leicht als Irrlehrer zu erkennen. Man muss genau hinhören und herausfinden, was sie eigentlich meinen. Deshalb werden sie von Johannes Verführer genannt. Und Johannes stellt klar, viele Verführer sind schon in dieser Welt. Wir sprechen hier aber nicht grundsätzlich von den verschiedenen christlichen Konfessionen. Diese sind ja auch ein Reichtum. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, ein großer Theologe des 18. Jahrhunderts, sagte einmal, jede Konfession habe ihr Kleinod, also ihren Edelstein. Wichtig ist, zwischen Irrlehrern und Geschwistern im Glauben zu unterscheiden. Und das Kriterium für diese Unterscheidung sind Glaube und Lehre zur Person Jesu Christi. Wenn jemand nicht glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist und für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dann ist er auf jeden Fall ein Irrlehrer. Das bedeutet natürlich nicht, dass man in anderen Fragen nicht unterschiedlicher Meinung sein dürfte. Über die Prädestination zum Beispiel, die göttliche Vorherbestimmung, kann man ganz verschiedener Ansicht sein. John Wesley lehrte das eine und Johannes Calvin das andere, aber beide glaubten an die Gottheit Jesu Christi. Wenn man an die Gottheit Christi glaubt, heißt das, man glaubt auch an die Jungfrauengeburt. Das wiederum bedeutet, dass man an die Bibel als Gottes Wort glaubt. Und weiter heißt das, dass man der Lehre der Apostel glaubt. John Wesley und Johannes Calvin waren sich nicht einig, was die Prädestination angeht, aber sie waren keine Irrlehrer, weil sie in den Grundfragen einig waren. Während meines Studiums gab es einen Professor, den ich sehr bewunderte. Nie wieder habe ich mitbekommen, dass jemand so beredt war in der Verteidigung der Jungfrauengeburt, der Erlösung durch das Kreuz und der körperlichen Auferstehung Christi. Seine Vorlesungen dienten wirklich zur Ehre Gottes. Manchmal hatte ich Tränen in den Augen, wenn ich ihm zuhörte. Aber es gab etwas, da waren wir nicht einer Meinung. Und das war die Frage, ob Jesus vor oder nach dem 1000-jährigen Reich wiederkommt. Er konnte eine bestimmte Meinung dazu nicht ausstehen. Aber das heißt nicht, dass er mich deshalb nicht leiden konnte. Wir kamen sehr gut miteinander aus. Und weil er Christus ganz richtig verkündigte, hatte ich nie das Bedürfnis, mich von ihm zu trennen oder die Gemeinschaft mit ihm aufzukündigen. Er war gewiss kein Antichrist, sondern ein Bruder. Er war sehr intelligent, aber das ist ja keine Garantie dafür, dass jemand immer recht hat. Als Student nahm ich einfach an, dass er in dieser einen Frage eben falsch liegt. Ich bin mir sicher, dass wir uns eines Tages einig sein werden, nämlich dann, wenn wir uns im Himmel wiedersehen. Vielleicht müssen wir dann beide ein Stück weit von unserer damaligen Meinung zu dieser zweitrangigen Frage abweichen. Ja, ich bezeichne diese Frage als zweitrangig, weil wir sie der Frage nach der Person Christi nachordnen. Oberste Priorität hat die Frage, wer Christus ist und was er für uns getan hat. Wie wir bereits an anderer Stelle gehört haben, sagt Johannes, wir sollen nach den Geboten Jesu leben. Der Beweis dafür, dass wir Kinder Gottes sind, ist unsere Liebe zu unseren Geschwistern, also zu den anderen Gotteskindern. Und jetzt warnt Johannes davor, dass es viele Verführer oder Betrüger gibt. Als Christ in dieser Welt zu leben, ist ziemlich gefährlich. Man kann sich das etwa wie eine Wanderung in einem unwegsamen Gelände vorstellen. Auf der einen Seite des Weges der Dschungel, auf der anderen Seite eine Wildnis voller giftiger Schlangen. Auf der einen Seite unseres Weges als Christen heute der Dschungel von liberaler Theologie und historischer Bibelkritik. Ein wunderschöner Dschungel, aber gefährlich, denn darin gibt es wunderschöne, aber sehr gefährliche Tiere, die uns jederzeit verschlingen können. Ich kenne einen jungen Mann, der während seiner Zeit in der Armee ein echtes Zeugnis für Jesus war. Aber dann besuchte er eine theologische Ausbildungsstätte. Und ausgerechnet dort wurde sein Glaube völlig zerstört. Jetzt ist er Sozialarbeiter, aber er ist kein Zeugnis für Jesus mehr. Und das tut mir von Herzen leid. Das erzähle ich als Illustration für das, was einem im Dschungel der liberalen Theologie passieren kann. Und auf der anderen Seite des Weges eine Wildnis voller Giftschlangen. Das ist die Wildnis des Fundamentalismus in Reinform, ohne jegliche Liebe. Dort denkt man, das einzig Wichtige sei es, die richtige Lehre zu haben. Es kann passieren, dass einem die Brüder an einem Tag anerkennend auf die Schulter klopfen, aber schon am nächsten Tag passt ihnen nicht, wie man singt oder betet oder die Krawatte bindet. Und dann werden Gerüchte gestreut, um den Einfluss des nun ungeliebten Bruders zu unterbinden. Ja, wegen eines überhöhten Ehrgeizes werden andere mit Füßen getreten. Der Ruf eines Gotteskindes ist bei ihnen nicht sicher. Es gibt keine wirkliche Liebe zwischen solchen Geschwistern, und schnell geraten sie ins Gerede. Im Laufe der Jahre habe ich viel sehr bekannte Christen kennengelernt, sozusagen die Giganten des Glaubens, allesamt Menschen, die die Wahrheit predigen. Und keiner von ihnen hat versucht, Zwietracht zwischen Geschwistern zu säen. Keiner von ihnen hat schlecht über den Dienst der anderen geredet und damit deren Dienst behindert. Das waren nicht einfach nur großartige Christen und wunderbare Prediger. Nein, sie haben das auch gelebt, was sie gepredigt haben. Und auch das habe ich über die Jahre gelernt. Wer Gottes Wort predigt und für die Wahrheit eintritt, auf den kann man sich vollkommen verlassen. Von Ausnahmen natürlich abgesehen. Wer für die Wahrheit Gottes eintritt, ist in der Regel gütig. Der amerikanische Pastor und Autor Harry Ironside wirkte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Oft wurde er eingeladen, auf großen Konferenzen zu sprechen. Zu diesen Konferenzen kamen manche Leute offensichtlich nur mit einem Ziel, um die verschiedenen Redner gegeneinander aufzubringen. Sie hörten sich die Vorträge an und notierten sich genau, wo sich zwischen den Rednern gewisse Widersprüche auftaten. Man erzählte mir einmal, es sei ein Mann zu Harry Ironside gekommen und habe gesagt, vor ein paar Tagen hat Herr XY gesprochen und da hat er das und das gesagt. Aber Sie haben heute genau das Gegenteil behauptet. Was ist denn nun richtig? Und dabei ging es um eine ziemlich nebensächliche Lehrfrage. Das heißt, es ging nicht um die rechte oder falsche Lehre, es war einfach eine Meinungsverschiedenheit. Ironside blieb deshalb ganz gelassen und antwortete, »Ach, das wusste ich gar nicht, dass Bruder XY das so gesagt hat. Das ist ja interessant. Darüber sollte ich wohl mal nachdenken. Vielleicht hat er ja recht.« Und dann ging er weg und ließ den Mann mit offenem Mund zurück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Harry Ironside nicht der Meinung war, er selbst hätte Unrecht. Aber er hat diesen Mann zum Schweigen gebracht und er hat verhindert, dass er einen Keil zwischen Glaubensgeschwister treibt. Ein so ausgeprägter Fundamentalismus kann mindestens genauso gefährlich sein wie die liberale Theologie. Warum ich das sage? Nun, einen liberalen Theologen kann ich sofort erkennen, und ich kann getrost sagen, dass mich mit ihm nichts verbindet. Einmal wurde mir vorgeworfen, ich hätte bei einer Evangelisation mit einem ganz bestimmten Bischof zusammengearbeitet. In Wahrheit bin ich diesem Mann nie begegnet. Dafür gab es auch überhaupt keinen Anlass. Wir beide arbeiteten sozusagen in verschiedenen Welten. Ich hatte keine Gemeinschaft mit ihm. Diese Anschuldigungen kamen aber von den Fundamentalisten. Und das ist einer der Gründe, warum ich sie für so gefährlich halte. Ich würde sogar sagen, ich fürchte ausgeprägten Fundamentalismus mehr als die liberale Theologie. Nach meiner Erfahrung plappert man dort oft fromme Sprüche nach und behauptet, man hätte die Wahrheit. Aber wehe, jemand ist in den zweitrangigen Fragen anderer Meinung. Denn diese Fragen werden allzu oft als die alles entscheidenden Fragen angesehen. Da geht es dann nicht mehr um Lehre oder Wahrheit, sondern ganz schnell um Rufmord. Ich muss zugeben, dass manche Prediger und Pastoren mir mehr Angst machen als Giftschlangen. Und zwar diejenigen, die so tun, als würden sie Christus und die Wahrheit lieben. Aber gleichzeitig platzen sie fast vor Bitterkeit und Eifersucht. Wahrscheinlich betont Johannes deshalb, woran man ein Gotteskind erkennt, dass es Gottes Gebote hält und dass es die Geschwister liebt. Die Botschaft von Johannes lautet, die Wahrheit muss uns in Fleisch und Blut übergehen, ja am besten bis in die Schuhsohlen hinein. Wenn das nicht so ist, wird es gefährlich. Diese Extreme auf beiden Seiten des Weges sind sehr gefährlich. Der Dschungel der liberalen Theologie ebenso wie das Dickicht des reinen Fundamentalismus. Johannes gibt aber ein Unterscheidungskriterium an die Hand. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, heißt es, wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott, und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Und das sind, umgekehrt, die Kennzeichen eines Gotteskindes. Es hält Gottes Gebote und liebt die Geschwister. Liebe Hörer, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es Ungläubige und Verführer unter uns gibt, nämlich diejenigen, die die Gottheit Christi oder seine Fleischwerdung leugnen. Wer leugnet, dass Jesus Christus Gott ist, kann kein Christ sein. So sagt es Johannes. Zur Erinnerung noch einmal Vers 7 unseres Bibeltextes aus dem 2. Johannesbrief. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Dabei ist es wichtig, etwas zu unterscheiden. Wenn man die Gottheit Christi leugnet oder seine Menschwerdung, dann ist man möglicherweise noch sehr religiös. Aber man ist kein Christ. Man kann eben nicht Jesus nachfolgen, ohne zu glauben, dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Ohne zu glauben, dass er Gottes Sohn ist und nicht nur der Sohn von Josef, für den ihn viele hielten. Ohne zu glauben, dass er vollmächtig lehrte und Wunder tat. Man kann nicht Jesus nachfolgen, ohne zu glauben, dass er am Kreuz die Erlösung für uns vollbrachte. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand nur ein einziger Bibelvers, nämlich der 7. Vers aus dem 2. Johannesbrief. Die Christen werden dort gewarnt vor Verführern, die in die Welt ausgegangen sind, also mitten unter uns leben. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unserer Sendereihe durch die Bibel wieder mit dabei sind.